Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Auch wenn der US-Wahlkampf durch den Rückzug Joe Bidens eine neue Dynamik bekommen hat, wird ein Thema in den USA weiterhin nahezu komplett ausgeblendet, die enorm hohe US-Verschuldung. Eine steigende US-Verschuldung könnte aber auch Folgen für Anleger haben. Welche Szenarien es gibt, welche Risiken, aber vielleicht auch Chancen, darüber sprechen wir jetzt in den Perspektiven to go. Wir, das sind Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, die extrem hohe US-Verschuldung, die ist ja nicht neu. Das Thema haben wir ja auch schon oft besprochen und wir erleben es immer wieder. Haushaltsstreits mit drohenden Shutdowns, dann werden beispielsweise Angestellte nicht mehr bezahlt oder irgendwelche Nationalparks machen zu etc. pp. Man fragt sich immer, politisches Säbelrasseln oder ist das wirklich ein echtes Problem und vor allem ist es auch ein echtes Problem für die Finanzmärkte?
Ja, Janet Yellen, die ehemalige Notenbankgouverneurin und jetzige Finanzministerin der USA, hat gesagt, wir nehmen uns diesem Problem an, wenn es akut ist. Und das ist es ganz sicher im Moment nicht, sonst wären die Zinssätze in den USA sicherlich ganz andere. Ich bin auch nicht sicher, ob die Verschuldung, also absolut natürlich, extrem hoch ist, mit über 35 Billionen US-Dollar. Aber sie ist natürlich relativ zur Leistungsfähigkeit der USA immer noch auf einem Niveau. Da liegen zumindest andere Länder, auch einige europäische Länder, deutlich drüber. Insofern, ja, ist es sicherlich ein Thema, dem sich die amerikanische Politik stellen muss. Ich glaube aber nicht, dass es ein unmittelbar akutes Thema sein wird.
Aber wenn man sich die bloßen Zahlen anguckt, die sind ja schon gigantisch. Es gab das Sommergutachten des Congressional Budget Office und demnach ist die Nettoverschuldung, die ja jetzt schon sehr hoch ist, die könnte bis 2034 bei unveränderter Fiskalpolitik auf 122% des Bruttoinlandsprodukts steigen. Das ist ja schon kräftig und damit wäre die Verschuldung der USA dann auch innerhalb von 30 Jahren um 90 Prozentpunkte angestiegen. Ist das nicht gefährlich? Es hört sich für mich an, als ob da eine riesige Blase aufgebläht wird. Irgendjemand muss die Schulden ja mal zurückzahlen.
Also es ist, ja, Zurückzahlen von Schulden, das ist immer so ein schönes Argument. Nein, niemand will Schulden der Staaten zurückzahlen. Es geht immer nur um das Verhältnis von Schulden zur Leistungsfähigkeit. Es geht nicht darum, die Schulden wirklich abzutragen und auf Null zu bringen. Also insofern müssen sie bedient werden können. Deshalb guckt man sich das Bruttoinlandsprodukt an und setzt es in Relation zu den Schulden. Aber du hast natürlich völlig recht. Die Dynamik ist das, was ein bisschen beängstigend ist. Wenn man sich anguckt, wie die Schulden in den letzten Jahrzehnten geradezu explodiert sind in den USA und wie der Haushalt auf die nächsten Jahre wahrscheinlich ein Defizit aufweisen wird von irgendwo zwischen 5% und 7%. Dann muss man sich ein bisschen Sorgen machen und darauf hat eben natürlich völlig zu Recht das Congressional Budget Office, also die Institution in den USA, die sozusagen über die Finanzen wacht, zu Recht hingewiesen. In Amerika wird immer unterschieden, Jessica, das möchte ich noch kurz erläutern, zwischen ja Debt to Public, da liegen die USA im Moment bei in etwa 100% zum Bruttoinlandsprodukt. Das sind aber nicht die Gesamtschulden, sondern die Gesamtschulden in den USA liegen heute schon bei 125% knapp aufs Bruttoinlandsprodukt. Debt to Public sind die US Treasuries. Und dieser Schuldenstand soll laut Congressional Budget Office bis 2054 auf 172% steigen. Das ist natürlich dann schon eine Zahl, die sich so Griechenland und Italien annähert, um es mal vorsichtig zu sagen. Der CBO-Direktor selbst hat es als nicht nachhaltig, also unsustainable, genannt und die USA werden sich natürlich mit dem Thema beschäftigen müssen. Aber wie gesagt, eher auf der Haushaltsfrage. Man muss von diesen hohen Haushaltsdefiziten runter. Noch eine Zahl vielleicht, um es nochmal zu verdeutlichen. Die USA werden voraussichtlich spätestens 2026 die 1 Billion US-Dollar an Zinszahlungen überschreiten. Sie zahlen schon heute mehr für den Schuldendienst als fürs Militär. Also das ist sicherlich eine eine schlechte Konstellation. Und deswegen wird man sich politisch mit diesem Thema in den nächsten Jahren beschäftigen müssen.
Du hast ja schon gesagt, es geht vor allen Dingen darum, dass die Schulden bedient werden können. Es geht gar nicht um das Abbauen. Wenn Anleihen auslaufen, werden neue begeben. Aber bei diesem Bedienen der Schulden, welche Rolle spielen denn dabei Inflation, Wachstum, Zinssätze? Man muss es sich ja irgendwie leisten können, die Schulden zu bedienen.
Ja, das spielt natürlich alles eine Rolle. Je höher das Wachstum ist, je höher die Leistungsfähigkeit, desto eher kann ich meine Schulden bedienen. Die Inflation inflationiert sie mir natürlich ein Stück weit weg, weil ich ja als Staat dann einfach über die Steuern, die Steuerprogression höhere Einnahmen habe mit der Inflation, aber meine Schulden ja zunächst mal nominal gerechnet sind und ich dann eben leichter diese Schulden bedienen kann, wenn ich höhere Einnahmen habe. Aber auch die Zinssätze spielen selbstverständlich eine Rolle, wobei die Notenbanken ja da zunächst mal rein der Geldwertstabilität verpflichtet sind. Da ist ja die Fiskalpolitik sogar ein, in Anführungsstrichen, gewisser Störenfried, weil fiskalische Expansion dann sicherlich der Notenbank das Leben etwas schwerer macht bei der Erreichung von Geldwertstabilität. Also insofern, ja, spielt das natürlich alles rein. Das Congressional Budget Office guckt sich natürlich an, wie denn die Wachstumserwartungen sind, welche Zinssätze man annimmt und wie denn dann die Inflation laufen könnte. Also klar, da sind einige Prognosen mit im Spiel, wenn man eben Zahlen für 2054 etc. prognostiziert.
Nun macht es dann aber eine Notenbank der Regierung nicht unbedingt einfacher mit Blick auf das Bedienen der Schulden, wenn eine extrem hohe Inflation mit extrem hohen Zinsen, also mit Zinserhöhungen bekämpft wird. Das ist ja der Schuldendienst dadurch auch deutlich teurer geworden. Für uns Anleger ganz fein, aber für die Staaten ist es ja nicht nur für die USA, auch für andere schon auch ein Problem vielleicht, oder? Die Spielräume werden enger.
Ja, das ist zweifellos so, aber das ist ja mit Ansage sozusagen, wenn man die Zinsen auf Null herunterschleust, dass dann irgendwann Inflation kommen kann. Die ist ja jetzt ausgelöst worden durch zunächst mal durch einen Angebotsschock, der aber dann zu Preiserhöhungen geführt hat, die das Publikum gerne auch bezahlen konnte, weil die Fiskalpolitik eben sehr umfangreich ja Gelder ausgegeben hat an private Haushalte, an Menschen, die unter diesen Entwicklungen gelitten haben. Und die konnten dann eben kaufen und die hohen Preise auch entsprechend bezahlen. Das hat sicherlich ein Stück weit zur Inflation beigetragen. Und man konnte aus meiner Sicht schon daran fühlen, dass das natürlich nicht auf ewig so weitergeht, sondern dass irgendwann die Notenbanken eben die Zinsen wieder anheben werden auf ein Niveau, was denn dann die Inflation auch ein Stück weit bekämpfen wird. Also ich glaube, dass es gut ist, dass die Notenbank eine unabhängige Institution ist, dass die Politik dort nicht hinein regiert und dass sie vor allen Dingen der Geldwertstabilität verpflichtet ist, denn hohe Inflation, also gerade keine Geldwertstabilität, hat sicherlich sowohl ökonomisch wie auch sozial gravierende Folgen, die man sich wirklich nicht wünscht.
Schauen wir doch mal darauf, was das Ganze so für Anleger bedeutet. Du hast die US Treasuries schon angesprochen, die amerikanischen Staatsanleihen, das ist deren korrekter Name. Die haben ein super sicheres Rating, also die sind super sicher, Rating AAA, dreifach A, besser geht es nicht. Kann denn dieses Rating vielleicht mal irgendwann in Gefahr sein, wenn die Schulden immer weiter steigen?
Ja, Jessica, in der Vergangenheit ist ja schon mal der Ausblick auch für die Vereinigten Staaten nach unten genommen worden. Das hatte noch keine größeren Auswirkungen auf die Kapitalmärkte. Die USA bzw. der Markt für amerikanische Staatsanleihen, also die von dir genannten US Treasuries, ist mit Abstand der größte und liquideste Kapitalmarkt der Welt. Sie sind oder sie gelten als Maßstab für Beleihungen, für Finanzprodukte auf der ganzen Welt. Und insofern haben natürlich alle ein Argusauge auf diese Ratings der Vereinigten Staaten und damit verbunden natürlich auch den Schuldenstand. Wie gesagt, es ist im Moment noch kein Problem, aber die USA müssen sich, glaube ich, schon mit den jährlichen Haushaltsdefiziten beschäftigen, die im Moment so ein bisschen aus dem Ruder zu laufen drohen, denn man überlege sich, dass Donald Trump Präsident werden sollte am 5. November, dann könnte er die von ihm 2017 eingeführten Steuererleichterungen verlängern und dann kämen nochmal 3 bis 5 Billionen US-Dollar Schulden obendrauf. Also insofern, es bleibt sicherlich spannend und wir werden sehen, wie die Diskussionen im Kongress laufen, um von diesen jährlichen Haushaltsdefiziten herunterzukommen.
Was heißt das für mich als Anlegerin? Sind amerikanische Staatsanleihen immer noch super sicher, ein sicherer Hafen? Kann ich mich damit eindecken? Und wenn, welche Laufzeiten würdest du dann nehmen, wenn ich mir vielleicht doch ein bisschen Sorgen mache? Und noch ein Punkt dazu, was gibt es überhaupt für Renditen?
Ja, also ich glaube, dass kurzfristig da nicht viel anbrennt. Die USA gelten nach wie vor als sicherer Hafen. Wir haben das auch jetzt immer wieder bei den Turbulenzen gesehen, wie schnell und wie deutlich US Treasuries reagiert haben. Die Zinsen sind massiv gefallen, beispielsweise von Ende Juli auf Anfang August um 60 Basispunkte im zweijährigen Bereich. Ähnliche Entwicklungen haben wir auch im zehnjährigen gesehen, nicht ganz so kräftig. Also da sieht man schon, dass US Treasuries nach wie vor als sicherer Hafen gelten. Ich glaube, dass die Zinsen hier ein Stück weit zu weit gefallen sind. Ich bin auch nicht sicher, ob die vom Markt im Moment eingepreisten Zinssenkungen der Notenbank tatsächlich alle kommen werden. Und insofern würde ich sogar bei der Duration im Moment etwas vorsichtiger sein, würde eher auf kürzere Laufzeiten gehen. Die Notenbanken sollten die Zinsen senken, deswegen geht wahrscheinlich das kurze Ende sogar noch ein Stück herunter. Das lange Ende könnte aber dann mit Notenbanksenkungen und einer besseren Konjunktur Richtung 2025 vielleicht sogar ein Stück nach oben tendieren. Und wie gesagt, wenn irgendwann tatsächlich doch noch Diskussionen um die Glaubwürdigkeit, die Schuldentragfähigkeit der Vereinigten Staaten, hoffe nicht, dass das passiert, dann haben wir ganz andere Probleme am Kapitalmarkt. Aber wenn diese aufkommen sollten, auch dann ist man sicherlich mit langen Laufzeiten in den Vereinigten Staaten nicht gut beraten.
Und jetzt noch die Renditen. Was ist zu holen, wenn ich mich gerade für Zweijährige entscheide oder für zehnjährige Laufzeiten?
Ja, bei Zweijährigen kriege ich im Moment gut 4%, bei Zehnjährigen kriege ich rund 3,9%. Die Kurve ist immer noch leicht invertiert.
Normalerweise ist es eben genau andersrum. Man kriegt eigentlich für die längere Laufzeit mehr Zinsen, mehr Rendite als für die kurze.
Absolut richtig. Mhm. Aber mit Zinssenkungen sollte das kurze Ende, also auch die Zweijährigen, noch ein Stück zurückkommen und wie gesagt mit besseren Konjunkturausrichten. Wenn wir nicht mehr die Diskussion haben um Hard oder Soft oder gar kein Landing in den USA, was die Konjunktur angeht, dann könnte es sein, dass das lange Ende, also die Zehnjährigen, auch wieder über die 4% gucken. Und deswegen ist man mit zu langen Durationen, also Laufzeiten, Duration ist sozusagen das mittlere Laufzeitmaß, wo man auch die Zinszahlungen dann in die Rückzahlungen mit einrechnet. Deswegen ist Duration immer ein bisschen kürzer als die Gesamtlaufzeit einer Anleihe. Also da würde ich dann nicht zu lang gehen. Jetzt mit den Unsicherheiten kann das sein, dass wir auch beim langen Ende nochmal einen Rückgang der Zinsen sehen werden. Aber wie gesagt, wenn die Unsicherheiten mal raus sind und wenn man ein bisschen klarer sieht und die Konjunktur sich hält, dann sollte das lange Ende ein Stück nach oben tendieren.
Aber wenn die Rendite zurückkommt, heißt das ja gleichzeitig auch, dass der Kurs meiner Anleihe steigt. Also das muss ja gar nicht schlecht sein, vor allem wenn ich ein bisschen aktiver bin und dann eventuell sogar verkaufen würde, richtig?
Ja, das ist natürlich ein heißes Eisen. Ich hatte ja gesagt, also mit den Unsicherheiten kann es sein, dass die Renditen noch ein Stück fallen. Am langen Ende glaube ich nicht mehr sehr viel, am kurzen Ende deutlich mehr, weil das von den Notenbankern oder von den Notenbanken deutlicher dominiert wird. Auf längere Sicht würde ich glauben, dass die Renditen am langen Ende eher steigen und damit hat man dann Kursverluste. Und das richtige Timing dahin zu kriegen, ist sicherlich auch nicht leichter, als es das bei den Aktienmärkten ist. Also insofern würde ich mir schon überlegen, welche Laufzeit möchte ich gehen und dann die entsprechenden Papiere passend dazu aussuchen.
Da soll nochmal jemand sagen, die Rentenmärkte, wie die Anleihemärkte ja offiziell heißen, seien langweilig. Danke für diese Perspektiven. To go.
Sehr gern, Jessica.